Hi Aliens, welcome back to Toshis World, einer Welt voller Schreibtipps, Musikreviews und Kritik am realen Alltag. Heute ist der 3. März, die Sonne scheint, es ist blauer Himmel und heute ist World Wildlife Day. Und zu diesem Anlass wollte ich eine Podcast-Folge machen. Wie ihr wahrscheinlich gerade schon gemerkt habt, waren das Tiergeräusche aus einem Wald. Und das werde ich heute noch durchziehen, das heißt, es gibt heute keine Musik im üblichen Sinne, sondern wir werden die ganze Episode spicken mit Tiergeräuschen, die durchaus auch wie Gesänge musikalisch klingen können. Ja, ich möchte mal wieder aufmerksam machen, dass wir in einer Welt leben, wo halt unsere Flora und Fauna teilweise immer geringer wird und wir einen großen Anteil daran haben, dass das so ist. Und deswegen können wir uns gar nicht häufig bewusst genug machen, dass wir aktiv das Ganze ändern können eventuell. Wenn wir uns alle an die eigene Nase fassen, ein bisschen was tun, uns ein bisschen was vornehmen und darüber sprechen wir heute. Ja, dementsprechend würde ich sagen, hören wir uns nochmal ein paar Tiergeräusche an und dann gehen wir wie gewohnt ins Eingemachte. Also bis gleich. Falls ihr meine früheren Podcast-Folgen schon gehört habt, wisst ihr wahrscheinlich, dass ich am Ende einer Sackgasse wohne. Ich habe Wiesen um mich herum. Ich kann in circa 5 Minuten an einem sehr schönen See sein, wo man eine halbe Stunde lang drum rumlaufen kann. Ungefähr 10 Minuten von mir entfernt ist ein Waldstück, durch das man sehr weit laufen kann. Und dementsprechend sind mir diese Geräusche sehr vertraut. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht für euch alle zutrifft und das ist ja manchmal ein bisschen schade, dass wir uns zu selten bewusst machen, mit welchen tollen Geräuschen wir umgeben sind. Also, bis ich die Podcast-Folge aufgenommen habe, zum Beispiel, war mein Fenster hier noch auf. Und auf der einen Wiese sind eben ist so ein kleines Waldstück mit Birkenbäumen. Und da haben natürlich auch die Vögel ganz toll gezwitschert. Also, ich hätte es auch direkt live aufnehmen können. Ich mag einfach Tiere. Tiere, Pflanzen haben mich schon immer fasziniert. Als junger Mensch habe ich eine Fotokamera gekriegt und habe ganz viel fotografiert. Ich habe auch gerne eben die kleinen Sachen fotografiert, Insekten, das, was meine Mutter Unkraut genannt hat. Also diese kleinen Pflanzen, die man eigentlich nicht gerne im Rasen sieht, haben mich fasziniert. Und mit meinem Dad habe ich halt immer Tierdokumentationen geguckt. Das mache ich auch bis heute noch. Und finde es einfach toll zu betrachten, was wir für Tiere haben. Aber das Artensterben wird halt auch immer stärker, weil wir mit Monokulturen arbeiten, wir holzen den Regenwald ab. Wir erobern immer weitere Teile, wo andere Tiere eigentlich leben und meinen, dass wir da selber Hochhäuser und ähnliches hinbauen müssen. Verschmutzen das Wasser. Ja, ganz, ganz viele Sachen. Worauf ich noch mal kurz hinaus wollte, wie ihr wahrscheinlich gerade in der Sequenz gehört habt, waren da ganz viele Frösche mit dabei. Und darüber möchte ich ein bisschen erzählen, weil Frösche gehören zu den Amphibien. Amphibien sind die ursprünglichste Klasse der meist vierfüßigen Landwirbeltiere. Sie waren die ersten Wirbeltiere, die vor über 350 Millionen Jahren ihren Wasserlebensraum verließen und begannen, das Festland zu besiedeln. Die heute lebenden etwa 6000 Amphibienarten werden in drei Ordnungen untergliedert: Froschlurche, Schwanzlurche und Blindwühlen. Der Name Amphibia stammt aus dem Griechischen und bedeutet doppellebig. Viele der Amphibienarten beginnen ihr Leben im Wasser und verbringen ihr Erwachsenendasein nach einer Metamorphose an Land. Andere Arten wiederum leben nur im Wasser oder nur auf dem Festland. Amphibien sind heute auf allen Kontinenten mit Ausnahme der Antarktis verbreitet. Sie kommen in fast allen Lebensräumen von trockenen, unwirtlichen Wüstengebieten bis zum tropischen Regenwald vor. Sogar nördlich des Polarkreises gibt es Amphibien, wie zum Beispiel den in Alaska lebenden Waldfrosch. Ja, aber auch die sind leider mittlerweile häufig mal bedroht. Der Rückgang der Amphibienarten wurde in Australien, Amerika und später auch in Afrika und Asien beobachtet. Weltweit ist fast ein Drittel aller Amphibien, über 1800 Arten, bedroht. 34 Amphibienarten sind seit dem Jahr 1500 ausgestorben, davon allein 9 Arten nach 1980. Falls ihr, wie schon erwähnt, meine Podcast-Folgen hört, ich bin Jahrgang 1980. Also habe ich schon einige Arten nicht mehr mitgekriegt, seit ich auf dieser Welt bin. Ja, schade. Ich werde mich tatsächlich von den Informationen her tatsächlich weiterhin wieder auf WWF konzentrieren. Da werde ich meine Informationen holen. Jetzt habe ich die WWF-Seite gerade gekillt. Das ist natürlich super. hole ich mir wieder. Tatsächlich gibt es zum World Wildlife Day auch eine Website, die heißt stumpf einfach www.wildlifeday.org. Dort gibt es auch ein ganz kurzes Video zur Vorstellung. Den Tag gibt es seit dem 20. September 2013. Und heute Abend gibt es auch einen Livestream auf YouTube. Da könnt ihr dann gerne mitmachen und euch zugucken und Erfahrungen sammeln, was dabei gerade so alles geschieht. Gut, dann machen wir jetzt noch eben ein bisschen Musik und dann erzähle ich euch einfach mal, wo ich auch die Sounds alle so her habe. Also bis gleich. Ja, für diese Podcast-Folge bin ich natürlich nicht um die Welt geflogen, weil das wäre ja auch schon umweltfreundlich, umweltschädlich, und habe die Sounds aufgenommen. Nein, diese Geräusche und Sachen habe ich auf drei verschiedenen Plattform gefunden, nämlich einmal war das mixkit.co, www.zapsplat.com und www.freesoundslibrary.com. Auf den Seiten findet ihr ganz, ganz viele verschiedene Tiergeräusche in längeren Sequenzen, teilweise auch nur eine Sekunde, je nachdem, was für ein Geräusch es ist. Längere Sequenzen wie die ich jetzt gerade benutzt habe, damit es nicht ganz so abgehackt ist. Und da könnt ihr euch gerne mal rumklicken. Alle Sounds sind frei zum Downloaden, kostenlos. Bei der Einsatz bei Selbstbleiben müsst ihr euch einmal registrieren, aber dann könnt ihr da auch ganz frei euch bedienen. Und ja, finde ich schön, dass es Plattformen gibt, die solche Geräusche zur Verfügung stellen und vor allen Dingen auch, wenn man bedenkt, dass es vielleicht manche Geräusche in Zukunft in der freien Wildbahn nicht mehr geben mag, ist es schön, vielleicht nochmal in Erinnerung ein paar Geräusche zu hören. Ja, wie ihr bei der letzten Sequenz jetzt gerade hören konntet, waren da Eulen im Vordergrund. Auch dazu habe ich eine Seite gefunden, die nicht vom WWF ist, aber es gibt die Seite eulenwelt.de. Und auch da findet ihr viele Informationen zu den Eulen, weil zum Beispiel mit Ausnahme der anpassungsfähigen Waldkauzes sind die europäischen Eulenarten in ihrem Bestand mehr oder weniger stark gefährdet. Die Sumpfohreule in vielen Gebieten sogar vom Aussterben bedroht. Grund hierfür sind Veränderungen der Kulturlandschaft, die für die Eulen den Entzug der Nahrungsgrundlagen zur Folge haben kann. Genau, wenn wir halt sehr viel anbauen und die eigentlichen Reviere von Mäusen, Ratten, Mardern und ähnliches alles wegnehmen, dann haben die Eulen halt kein Futter mehr, was sie finden können und müssen dann irgendwie ausweichen oder teilweise können sie nicht ausweichen, weil sie sehr spezifische Nahrungsansprüche an sich haben und essen nur bestimmte Sachen, dann wird es natürlich schwierig, ne? Der Uhu ist in einigen Gebieten ausgestorben, weil er noch bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts als Schädling verfolgt wurde. Auch das Aushorsten junger Uhus zur Verwendung für die Hüttenjagd oder das Töten von Uhus zu Präparationszwecken hat die Bestände drastisch reduziert. Die Schleiereule brütet bevorzugt in Scheunen und Kirchtürmen, Dachstühlen und Taubenschlägen. Da im Zuge von Renovierungsmaßnahmen alle Luken und Zugänge verschlossen werden, leidet auch sie unter Mangel an Brutgelegenheiten. Ja, dafür kann man zum Beispiel Nistkästen anbringen an den Häusern, die speziell eben für Eulen gemacht sind. Die kann man zum Beispiel auch online bestellen. Könnt ihr mal bei Amazon gucken oder so, ob ihr da welche findet. Die Tiere freuen sich auf jeden Fall, denke ich. Ja, ich finde Eulen einfach ganz schön. Tatsächlich hier in Ostfriesland, behaupte ich mal, sind sie relativ rar gesät oder sind halt nur nachtaktiv. Dementsprechend kriegen wir sie sehr, sehr selten zu Gesicht. Wenn man mal im Wald ist, kann es mal sein, dass man mal ein paar Geräusche hört, aber auch das ist eher selten leider. Ja, wie ist das denn bei euch? Schreibt mir nochmal in die Kommentare bei Facebook, bei Instagram und so weiter rein, wie ihr so mit den freilebenden Tieren umgeht. Vielleicht erinnert ihr euch an eine Folge, wo ich schon mal von den Rehen erzählt habe, die um mein Haus rumschleichen und meine Rosen auffressen. Tatsächlich habe ich die auch schon länger nicht mehr gesehen. Das ist jetzt bestimmt auch schon 1, 2, 3 Monate her, seit sie mir das letzte Mal begegnet sind. Ja, ich meine, auch wenn meine Rosen gerade wieder knospen, hoffe ich dann trotzdem, dass die Rehe weiterhin leben. Aber nu, ist vielleicht auch ganz gut zu ihrem eigenen Schutz, dass sie nicht so nah an die Häuser rankommen. Für eigenes Überleben mit Sicherheit besser. So, dann machen wir doch mal wieder ein paar Musikgeräusche in Anführungszeichen. Und mal gucken, womit ich jetzt weitermache. Jo, das waren Fledermäuse, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt. Auch faszinierende Wesen, auf der wahrscheinlich sogar so manches Mal der Gedanke von Vampiren aufgekommen ist. Es gibt natürlich auch Vampirfledermäuse, die sich eben von Blut anderer Tiere ernähren. Hatte ich neulich erst wieder in der Tierdokumentation gesehen. Ich weiß gar nicht, wo es war. Costa Rica, die Richtung. Wo es auch eine Höhle gab, irgendwie mit 3 Milliarden von diesen Viechern. Unfassbar. Und eine Art war eben wieder bei, das waren auch die Vampirfledermäuse, die sich auf die Jungen von, das muss ich überlegen, waren es Seelöwen oder Seeelefanten spezialisiert hatten. Und die dann piesacken und deren Blut saugen. Fand ich faszinierend. Die Kombination hatte ich nicht kommen sehen. Ja, wie gesagt, faszinierende Wesen. Ganz klein und niedlich. Und trotzdem, wenn man sie von nahe betrachtet, manchmal gruselig. Gibt sie in allen möglichen Größen von ja, von winzig klein bis relativ groß. Gibt ja auch Flughunde. Auch da sind natürlich einige Arten bedroht. Ich habe hierzu die NABU-Seite von Schleswig-Holstein aufgerufen, schleswig-holstein.nabu.de. Für Fledermäuse sind zahlreiche Gefährdungsursachen bekannt, die wahrscheinlich alle beim Menschen liegen und nachfolgend näher erläutert werden sollen. Zwar werden für den Rückgang einiger Arten auch klimatische Veränderungen in Erwägung gezogen, zum Beispiel bei den beiden Arten der Hufeisennasen im mittleren und südlichen Teil Deutschlands und beim großen Mausohr in Norddeutschland. Doch haben auch hier menschliche Eingriffe immer zum Verschwinden der Restpopulation am Rande ihres Verbreitungsgebietes beigetragen. Als sehr schwerwiegende Gründe für die Gefährdung der Fledermäuse sind neben den Quartierverlusten sicher die Verringerung des Nahrungsangebotes infolge von Änderungen und Intensivierung der Landnutzung und des Pflanzenschutzmitteleinsatzes, aber auch die Kontamination, auch fies Wort, mit Umweltgiften einzustufen. Ja klar, wenn man natürlich dann die Felder und Wiesen, die man dann bewirtschaftet, das war das richtige Wort, und dann aber alles mit Pestiziden das Unkraut vergiftet, damit die Monokulturen umso besser wachsen, ja, dann gibt es auch weniger Insekten und die meisten Fledermäuse ernähren sich halt nun mal gerne von Insekten und kleinen Viechern. Und wenn wir die alle absterben lassen, dann haben die kein Futter mehr. Wie ganz logisch, ne? Holzschutzmittel können von Fledermäusen an ihren Hängplätzen über die Haut, durch die Körperpflege oder die Atemluft aufgenommen werden und wirken somit genauso wie Umweltgifte. Ja, wenn man sie natürlich im Winterschlaf zum Beispiel aufscheucht, dann verlieren sie die wichtige Energie, die sie dann später brauchen. Brauchen zu viel von ihrer Körperkraft dann und kriegen dann nicht genug für den Sommer. Klar, auch andere Tiere essen dann wiederum Fledermäuse. Auch davon können sie natürlich dann wieder beeindruckt werden, zum Beispiel eben auch Katzen. Ja, umso mehr Haustiere wir alle halten und die ums Haus rumfliegen lassen, ist die Gefahr natürlich da, zum Beispiel in der Nacht, wo die meisten Fledermäuse aktiv sind, dass die dann irgendwie, wenn sie sich dann doch mal irgendwo niederlassen, dann auch noch dadurch gefressen werden. Ja, also lieber nicht zu viele Haustiere halten. So, jetzt habe ich ja schon wieder lange genug geschwafelt. Kommen wir doch mal zum nächsten Tier. Ich bin gespannt, was es werden wird. Ihr auch? Ich hoffe es. Thank you. Ja, falls du dich jetzt gerade gefragt hast, was das für komische Geräusche waren, das waren die Flügelschläge von Kolibris. Die sind jetzt natürlich hier in Ostfriesland und in Deutschland nicht so ganz heimisch, haben mich aber trotzdem mal fasziniert, weil ich mich immer gefragt habe, auch schon als Kind, warum diese kleinen Dinger so einen krassen Stoffwechsel haben. So, weil durch diese ganzen schnellen Flügelschläge, die ja teilweise 1000 Mal pro Sekunde sein können bei verschiedenen Arten, die unglaublich viel Energie verschwenden, um an das Nektar ranzukommen. Und ja, bin schon so manches Mal in Dokus gesehen, dass es da so kleine Häuschen gibt oder so kleine Aufhänger, ähnlich wie Vogelhäuschen, wo dann quasi nur Zuckerwasser drin ist, wo die dann alle drauf zufliegen. Ja, die brauchen ganz viel Zucker. Finde ich faszinierend. Es ist kein Tier, das eigentlich sehr effektiv arbeitet, wie ich finde. Aber natürlich sehr süß und ganz viele tolle Farben. Und ja, die sind natürlich auch bedroht teilweise. Auf verschiedene Art und Weise. Auch da habe ich komischerweise bei WWF jetzt keine Info zu gefunden, sondern habe eine andere Seite gefunden, die heißt, ich weiß es nicht, ob sie jetzt deutsch ist, insterne.com oder instern.com. Aber da hatten sie auf jeden Fall einen Beitrag über Kolibris und haben mal aufgelistet, welche Gründe es hat, warum die bedroht sind. Zum Beispiel ist es eben ganz, ganz großes Thema der Habitatsverlust. Während alle Vögel und Wildtiere unter Verlust von Lebensräumen leiden, bedroht das Wachstum der Urbanisierung, Landwirtschaft, Holzeinschlag und Entwicklung in tropischen Gebieten Dutzende von Kolibriarten. Und weil diese Vögel so klein sind und entsprechend kleine territoriale Bedürfnisse haben, kann auch geringe Entwicklung einen tragischen Einfluss auf seltene Arten haben. Stimmt, das habe ich auch schon so mancher Doku mitgekriegt, dass ganz viele von diesen Kolibriarten nur an ganz bestimmten Orten zu Hause sind und auch nur zuständig sind für ganz bestimmte Pflanzenarten, damit die sich weiter vermehren können. Und wenn man jetzt dann den Regenwald in dem Gebiet abholzt und dann diese Pflanze dort nicht mehr vorkommt, dann hat der Kolibri auch keine Nahrungsgrundlage mehr. Auch verständlich, ne? Auch hier wie bei den Fledermäusen, Pestizide und Insektizide eliminieren eben nicht nur die Insekten, sondern auch die Nahrungsquelle für Kolibris. Einige ernähren sich dann doch auch von Insekten, nicht nur von Pflanzennektar. Auch hier sind Katzen ein unnatürlicher Räuber. Ich meine, natürlich im Regenwald gibt es auch natürliche Katzen, Wildkatzen logischerweise in allen möglichen Arten. Aber die sind häufig ja, häufig nicht so häufig, genau, doppelt gemoppelt. Fensterkollisionen, die können natürlich dann auch, wenn sie die Fensterscheibe nicht sehen, volle Kanne dagegen fliegen, dann sind die wahrscheinlich auch hops. Umso mehr Häuser wir bauen, umso größere Fensteranlagen wir haben, umso größer ist dann die Chance, dass der. Also, ich meine, ist nicht, wie gesagt, nicht in Deutschland, aber falls du irgendwo auf der Welt bist, wo Regenwald ist und wo dementsprechend Kolibris sein könnten, bleibt das Thema trotzdem am Start. Ah, Kolibri-Feeders, da hatte ich gerade erwähnt, diese Teile, wo der Zucker dran ist. Wenn die natürlich schmutzig werden und irgendwie Schimmel dran haben oder andere Unreinheiten, dann können die Kolibris eventuell auch daran sterben. Das wäre natürlich auch schade. Also, falls ihr solche habt, ruhig sauber halten. Das gilt generell für Vogelkästen, wo ihr Futter reinmacht. Ab und zu, sofern ihr mal Zeit und Lust habt, immer wieder sauber machen, reinigen, bisschen schrubben und dann wieder neuen Futter rein, weil sonst, wenn die Vogelarten verschiedene auch darin Kot und so weiter, können sich Bakterien und ähnliches bilden. Und das wollen wir natürlich vermeiden, weil wir wollen ja weiter den Vögeln beim Leben zuschauen. Natürlich spielt das Wetter jetzt auch noch eine Rolle. Mit dem Klimawandel ändert sich dadurch auch was. Mit der Erwärmung der ganzen Lebensbereiche können natürlich auch eventuell irgendwelche Pflanzen nicht zur Blüte kommen. So, und dann fehlt den Kolibris dann wieder auch das Nektar. Und invasive Pflanzen sind ein Thema. die einfach genutzt werden und dann aber andere Pflanzenarten dadurch verdrängen, auch nicht so gut. Ja, ich weiß nicht, könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal irgendwo im Urlaub oder so wart und Kolibris gesehen habt oder schickt mir mal Fotos von Kolibris. Ich finde, das ist ganz cool. Wo wir noch gerade beim Thema sind, ich habe in letzter Zeit, ich bin ja generell Tier-Doku-Fan und habe da auch in dem Bereich Netflix für mich entdeckt. Und auch dort findet ihr ganz, 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 ganz tolle Tierdokumentationen, auch aktuelle eben gerade. Und einige haben mich da sehr inspiriert und fasziniert vor allen Dingen. Zum Beispiel Die Welt bei Nacht. Unfassbar, diese Dokumentation. Da haben die wirklich mit High-End-Kameras angegangen, haben neue Techniken und Technologien entwickelt, um quasi so hochauflösende Kameras zu haben, dass quasi, obwohl es eigentlich stockfinstere Nacht ist, man die Tierwelt im kompletten Licht sehen kann. Oder haben dann mit UV-Kameras gearbeitet in der Doku. Das war auch, glaube ich, das... Nee. Das war eine mit David Attenborough. Die Welt im Licht oder so ähnlich. Wo die dann auch teilweise Pflanzen gezeigt haben mit... Aus der quasi, als wenn Insekten die sehen. Und auf einmal hatten die Pflanzen ein komplett anderes Farbspektrum. Und oder mehr Farben, als wir normal sehen mit unseren Augen. Faszinierende Sachen. Also ganz, ganz spannend. Das Leben mit David Attenborough ist eine Doku, die geht über 1,5 Stunden. Und die fand ich auch richtig toll. Wo David Attenborough ein Dokumentarfilmer, der jetzt mittlerweile schon, was war jetzt, 92, 93 ist, also schon etwas betagter, und der hat sein Leben in der Doku nochmal Revue passieren lassen, so, und hat damit auch dokumentiert, wie viele Arten ausgestorben sind, während er gemacht hat, wie die bedrohten Arten immer mehr wurden, die Veränderungen in der Natur. Und hat dann auch einen Ausblick gegeben am Ende, was wir tun können, um das Ganze aufzuhalten, was er dann so als Worst-Case-Szenario auf die Beine gestellt hat. Und hat mir auch filmisch umgesetzt, wie das eben in 2100 aussehen kann, zum Beispiel. Und welche Möglichkeiten wir da haben. Also die kann ich euch nur ans Herz legen. Guckt die unbedingt, sobald ihr irgendwie Zeit habt, Möglichkeiten habt. Ganz, ganz faszinierende Dokus. Auch eine, die ich auch ganz geil fand, wie hieß denn die jetzt? Da ging es um Alienwelten, also quasi haben sie dann versucht, Planeten, wo möglich wäre, dass dort Leben existiert, und haben dann das mit Computer Special Effects umgesetzt, so ähnlich wie bei Avatar fast schon, also wirklich sehr hochqualitativ, was für Tiere dort leben könnten, und haben dann da eine Doku drüber gedreht, wie die sich dann fortpflanzen, welche Bedingungen die haben, was sie fressen. Also super faszinierend. Schaut einfach mal bei Netflix, gebt in der Suchfunktion Tierdokumentation ein und dann werdet ihr ganz schnell fündig. So, jetzt müssen wir dringend nochmal wieder Musik in Anführungszeichen machen und mal gucken, welches Tier dann jetzt dran ist. Ja, ich mag jetzt mal hart bezweifeln, dass ihr nicht erkannt habt, welches Tier das war. Das war natürlich... Das waren Elefanten, ganz genau. Keine Olifanten, wir sind hier nicht bei Herr der Ringe. Elefanten. Ja, auch das sind faszinierende Wesen. Wo auch ich mich damals schon gefragt habe, ähnlich wie beim Kolibri, dass sie eigentlich nicht sehr effektiv arbeiten. Sie sind ja natürlich riesig mit 4 Metern Schulterhöhe, 6 Tonnen Gewicht, haben den größten Kopf, den längsten Rüssel und das größte Gehirn, wie ich hier gerade lese. Dafür gibt es natürlich bei WWF Artikel zu. Ja, aber sie brauchen sehr, sehr viel Nahrung, sehr, sehr viel Wasser, leben aber teilweise in Gebieten, zum Beispiel in der Savanne Afrikas, wo es in der Dürreperiode so gut wie kein Wasser gibt, so. Und dementsprechend auch nicht so viele Pflanzen. Also, finde ich immer halt ja faszinierend. Sehr langsamen Stoffwechsel. Wenn die Jungtiere haben, brauchen die ewig, bis die erwachsen werden. Also, naja, gut. Aber die Natur hat sich dabei durchaus was gedacht. Es gibt verschiedene Arten. 3 Stück, um genau zu sein. Der afrikanische Savannenelefant, den afrikanischen Waldelefanten und den asiatischen Elefanten. Beim Asiatischen unterscheidet man auch zwischen Borneo und Ceylon. Okay, das wusste ich zum Beispiel wieder nicht. Wieder was gelernt. Ha, hätt's gedacht. Ja, und da habt ihr wahrscheinlich auch selber schon viele Dokumentationen drüber gesehen. Das Elfenbein der Einhörner wurde von, oder wird leider immer noch von Wilderern gerne gestohlen, dafür dementsprechend die Elefanten gerne getötet. Ich weiß gar nicht, ob man einen Stoßzahn entnehmen kann. Ohne, wahrscheinlich schon. Könnt ihr natürlich absägen. Aber auch das wollen wir nicht. Warum sind Elefanten denn wichtig für unser Ökosystem? Da ist es schon wieder spannender. Weil Elefanten sind nämlich wichtig für die Samenverteilung und den Erhalt großer Bäume. Sie fressen jeden Tag, wie gerade erwähnt, große Mengen an Früchten und bringen über ihre Ausscheidungen Samen und Nährstoffe in das Ökosystem. Waldelefanten formen bei ihren Streifzügen die oft dichte Vegetation der Landschaft. Sie schaffen Lichtungen und Lücken in den Bäumen, über die das Sonnenlicht zu neuen Setzlingen gelangt, damit die wieder besser wachsen können. Auch afrikanische Savannenelefanten gestalten die Landschaft. Sie halten Sträucher kurz und sind dadurch existenziell für das Fortbestehen von Graslinden und damit auch für das Vorkommen von vielen Tierarten, die sich von Gräsern ernähren. Jawohl, ja. Und eine Sache, die hier zum Beispiel nicht drin stand, das habe ich neulich wieder in der Doku gesehen, dass tatsächlich da in diesen Dürreperioden sich einige Tierarten speziell auf Elefanten verlassen, weil die können quasi Wasser riechen. Und falls ihr das nicht wisst, Elefanten sind die Herdentiere und werden eigentlich immer von der Leitkuh geleitet. Und diese hat von ihren Muttern und Großmutter und den Generationen davor immer mitbegeben bekommen, wo sich Wasserstellen befinden. Und ja, darauf verlassen sich andere Tiere und folgen den Elefanten, weil sie wissen, okay, wenn die da jetzt hinlaufen, wird da Wasser sein. Und dann kommen wir, wenn die Elefanten wieder weg sind, auch nochmal an Wasser dran. So, und wenn jetzt aber Wilderer kommen und zum Beispiel exakt diese Leitkuh töten, dann geht dieses Wissen verloren. Und zwar nicht nur für die, sondern eben für die ganze Herde und für weitere Generationen. Und dementsprechend eventuell auch für andere Tiere, die dann auch kein Wasser finden und auch sterben. Also, Elefanten, ganz, 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 ganz wichtig. So. Ja. Übrigens, by the way, nochmal erwähnt. Nee, nicht nochmal erwähnt, überhaupt mal erwähnt. Ich bin ja selber großer Podcast-Hörer, Fan und nutze die Stelle nochmal kurz, um einen für mich neuen Podcast zu bewerben, den ich für mich neu entdeckt habe. Den gibt es aber schon ganz lange. Und da höre ich mich jetzt ein bisschen durch. Und zwar ist der von Christian Gärtner und heißt ganz einfach, einfach Dieb. Also wie tief, Dieb. Und ja, Christian Gärtner ist ein guter Kumpel von Tobias Beck. Und gehören beide zur Greater Community. Und dementsprechend kann ich vorstellen, es geht um Persönlichkeitsentwicklung, Leadership, Management, Selbstverwirklichung, solche Themen. Die Podcast-Folgen sind kürzer als meine, dementsprechend meistens so eine halbe Stunde lang. Es gibt auch einmal in der Woche so einen Wochenstart, der ist nur 10 Minuten lang. Er hat eine sehr angenehme Stimme. findet ihn auch bei Instagram. Ich bin auf ihn aufmerksam geworden, weil ich eine Interviewfolge von Tobias Beck gehört habe, wo er ihn interviewt hat. Und das, was er gesagt hat, fand ich ganz ansprechend. Und ja, würde das gerne für mich nutzen wollen. Dementsprechend, falls ihr weiter an euch selber arbeiten wollt, darum geht es ja auch ein bisschen, dass wir uns an die eigene Nase fassen, wie wir unsere Welt ein bisschen besser machen können, dann hört doch gerne auch seinen Podcast. Ich erwähne nochmal, er heißt Einfach Dieb. So wie Elefanten zum Beispiel Geräusche machen. Passende Überleitung. Haha. Weil die Geräusche, die wir gerade in der Sequenz gehört haben, waren jetzt natürlich für unser Ohr auch hörbar. Elefanten können aber Geräusche machen, die so tief sind, dass unsere Ohrenmuscheln das nicht aufnehmen können. Finde ich auch faszinierend. Also, kennt ihr jetzt meine Stimmfarbe? Die ist irgendwie im mittleren Sektor. Ich merke das schon immer beim Singen. Ich habe keine weite Range nach unten. Da ist ganz schnell Schicht im Schacht. Und wenn ich mir vorstelle, ich sollte jetzt Geräusche machen, die so tief sind, dass Menschen die nicht mehr hören können, da bin ich dann raus. Aber schauen wir doch mal, was es noch für Geräusche gibt. Nicht wahr? Ich habe bestimmt noch ein paar Tiere auf Lager. Bin gespannt. Das waren Kojoten. Nicht zu verwechseln mit Wölfen. Zwar irgendwie verwandt, aber doch nicht ganz gleich. Und ja, man könnte jetzt natürlich referieren über die Bedrohung der Wölfe. Ich denke, das haben auch schon ganz viele gemacht. Deswegen mache ich das jetzt mal nicht. Aber ich möchte einen Hinweis geben auf eine Doku, die ich bei YouTube gefunden habe. Und ich meine mich zu erinnern, dass sie heißt Das Geheimnis des schwarzen Wolfes. Und da geht es um eine Wolffamilie in Indien. Ich wusste auch nicht, dass es in Indien Wölfe gibt, aber es scheint dort zumindest eine kleine Population zu geben. Und ein Dokumentarforscher, der war noch Student, also ein junger Mensch, hat sich auf die Besuche nach dieser Familie begeben und hat die auch gefunden. Und das Faszinierende war, dass die Menschen dort vor Ort, in dem Dorf, im Einklang mit den Wölfen waren. Und die hatten sich darauf geeinigt. So, es war dann okay, wenn die mal ein Lamm gerissen hatten. Dementsprechend viele hatten sie einfach auch, um das auszugleichen. Und konnten eben auch von den Wölfen profitieren. Und haben anerkannt, dass es ein tolles, mächtiges und sensibles Wesen ist. Und haben ihn sogar als Bruder bezeichnet. Und das fand ich ganz toll. Und die haben dort eben auch in Indien ganz andere Fähigkeiten erlernt. Also wirklich, wie man eben einen Käfig knackt. Oder wenn halt keine Tiere in der Nähe sind, dann fressen die auch Früchte und Bananen und so. Also das fand ich faszinierend. Aber ich wollte eigentlich auf den Kojoten zurückkommen. Und zwar habe ich gerade durch Zufall eine Seite gefunden, das ich ganz witzig finde, weil das wieder so zu mir passt. Die heißt nämlich zauber-magie.de und die haben dort einen Artikel drin über die Symbolik und Bedeutung des Kojoten als Krafttier. Und das finde ich nämlich ja ganz spannend. Ne? Die Symbolik und Bedeutung von Kojoten umfasst Klugheit, Trickserei, Anpassungsfähigkeit und andere Eigenschaften. Da ihr natürliches Verbreitungsgebiet Kanada, die USA und Mittelamerika umfasst, werden Kojoten in den Legenden und mündlichen Überlieferungen der Indianerstämme in diesen Regionen dargestellt. Darüber hinaus ist das Krafttier Kojote ein wichtiges Wesen in den spirituellen Glaubenssystemen vieler dieser Kulturen. Und das fand ich auch ganz süß. Die haben hier eine kurze Geschichte mit eingearbeitet, die eine kleine Schöpfungsgeschichte der amerikanischen Ureinwohner stammt. Und die auch viele Stämme anscheinend teilen. Und zwar die Legende, wie der Kojote den Menschen das Feuer brachte. Ich glaube, ich lese euch mal kurz auch so ein bisschen was vor. Finde ich ganz süß. Der Kojote brauchte kein Feuer. Ein Winter war jedoch besonders kalt und der Kojote sah, dass die Menschen geliebte Menschen verloren hatten. Sie weinten und weinten und klagten bitterlich über die Kälte. Da sie nirgendwo anders hin konnten, baten sie den Kojotengeist um Hilfe. Dieser hatte Mitleid mit ihnen und machte sich auf die Suche nach Feuer. Er kam auf einen Berg und sah oben auf dem Gipfel ein Leuchten. Also kletterte er auf der Suche nach dem Feuer auf den Berg hinauf. Als er endlich oben ankam, sah er drei Feuermonster, die sich um eine Feuerstelle versammelt hatten. Der Kojote studierte sie ein paar Nächte lang und lernte ihr Verhalten und ihre Gewohnheiten. Dann, eines Nachts, als die Feuerungeheuer schliefen, schlich sich der Kojote an, stahl einen brennenden Ast aus dem Feuer und verschwand den Berg hinunter. Die Feuermonster arbeiteten sich auf und jagten wütend den Kojoten in heißer Verfolgung. Das schnellste Feuermonster kam so nahe, dass er den Schwanz des Kojoten greifen konnte. Aber dieser schaffte es, nur mit einer angesenkten schwarzen Spitze am Ende seines Schwanzes davonzukommen. Wie es der Zufall wollte, waren ihm die neugierigen, tierischen Freunde des Kojoten den Berg hinauf gefolgt, um zu sehen, was er vorhatte. Und der Puma wartete in der Nähe hinter einem Busch. Als der erschöpfte Kojote sie erreichte, nahm Puma den Feuerzweig und rannte los. Der Kojote fiel erschöpft zu Boden und die Feuermonster setzten ihre Jagd fort, jetzt hinter dem Puma her. Je weiter die Feuermonster rannten, desto mehr Feuer verflüchtigte sich in der Luft. Weiter unten am Berg kletterte das Eichhörnchen, nachdem es die ganze Szene beobachtet hatte, seinen Baum herunter. Als der Puma den Baum erreichte, schnappte sich das Eichhörnchen den Feuerzweig und rannte und sprang von Baum zu Baum, als der Puma vor Erschöpfung zusammenbrach. Und so geschah es, als jeder der tierischen Freunde des Kojoten auf dem Weg einschritt, um die Fackel für den Kojoten zu tragen. Und am Ende schließlich konnten sie das Feuer zu den Menschen bringen, als die Feuermonster in der Luft verdampften. Ja, ganz süß. Hätte man noch ein bisschen besser schreiben können, durchaus. Da hat Potenzial nach oben. Aber die Idee an sich finde ich wirklich ganz, ganz süß. Ja, wie ihr wahrscheinlich auch noch denken könnt, oder falls ihr es wisst, Kojoten sind jetzt nicht dringend eine bedrohte Tierart, obwohl es einige Arten gibt, die tatsächlich eher nicht so häufig vorkommen. Aber wie gesagt, ich fand jetzt gerade die Geschichte ganz, ganz süß. Mal was anderes zum Thema. Ja, dann gucken wir mal, was ich noch so für ein Tierchen habe. Und wir sind jetzt schon am letzten Viertel. Und ja, mal gucken, was ich noch so finde. Bis gleich. So, das waren jetzt ganz viele verschiedene Tiere auf einmal, die aber alle im Sumpf leben und in Sumpflandschaften. Da habe ich tatsächlich wieder einen Artikel gefunden. Und zwar gehört dazu www.deutschlandfunknova.de. Anscheinend sowas wie ein Radiosender, den ich bisher dabei auch nicht kannte. Und da habe ich einen Artikel gefunden, dass die Feuchtgebiete weltweit bedroht sind. Dazu gehören Sümpfe, Moore, Lagunen, Mangroven, Seen und Korallenriffe. Zwischen 1970 und 2015 sind 35% der Feuchtgebiete weltweit verloren gegangen. Experten schlagen in ihrem Bericht deswegen Alarm. Der Bericht ist, sorry, der Global Wetland Report. Gründe dafür sind unter anderem der Städtebau, Umweltverschmutzung und der Klimawandel. Auch wenn ihr das Wort nicht mehr hören mögt und vielleicht zu den Leuten gehört, die nicht glauben, dass ein Klimawandel am Start ist. Ja, das Wetter ändert sich. Wir können es live erleben. Wir sind dabei. Ja, es gab früher auch schon Klimawandel. Da waren wir aber noch nicht da und wir konnten es nicht dokumentieren. Und wir können es nicht wegdenken. Wir können nur hoffen, dass wir es irgendwie in den Griff kriegen können oder damit leben lernen können. So, weiter. Zum Beispiel wurden Moore durch Düngemittelreste verschmutzt oder gar ganz trocken gelegt. Mangroven wurden abgeholzt. Laut dem Bericht sind deswegen mehr als ein Viertel der Pflanzen und Tierarten in Feuchtgebieten vom Aussterben bedroht. Die artenreichen Ökosysteme sind aber auch für Menschen wichtig. Sie liefern unter anderem Trinkwasser und Nahrung und sie schützen vor Überschwemmungen. Ja, nämlich auch ganz wichtig, ne? Also gerade sowas wie Sumpfgebiete und so weiter ist super artenreich, ganz viel Vielfalt, ganz viele Insekten und Insekten brauchen nun mal doch ganz, ganz dringend. Also zum Beispiel habe ich jetzt für den hoffentlich irgendwann auftauchenden Sommer und Frühling auch schon mir wieder einiges an Blumenzwiebeln, Blumensaat und so weiter besorgt und werde auch wieder diesen Sommer für Bienen, Insekten und Schmetterlinge ganz, ganz viel tun und habe ein paar Pläne, meinen Garten ein bisschen umzugestalten. Ich möchte ihn, obwohl das untypisch ist, so ein bisschen im japanischen Stil haben. Also tatsächlich gar nicht, dass ich japanische Pflanzen anpflanzen will, weil die hier gar nicht endemisch sind, aber so diesen Style. So, tatsächlich ist es jetzt immer noch so kalt und es friert und man ist froh, wenn es überhaupt 6 Grad plus sind. Das ist noch in weiter Zukunft quasi. Das ist mir jetzt noch zu kalt, draußen rumzuwühlen und zu machen. Und da würde ich auch meinen Pflanzen keinen Gefallen mit tun, wenn ich die jetzt alles schon wieder rausbringe. Es ist natürlich schönes Wetter und ich werde mir sicher gleich nochmal laufen. Das steht auch noch in meiner To-Do-Liste. Und ich glaube, nach diesem Podcast werde ich auch Richtung Wald laufen und einfach diesen Tag nochmal ein bisschen weiter zu zelebrieren. Wer meine letzte Podcast-Folge gehört hat, weiß natürlich aber auch, dass heute nicht nur der World Wildlife Day ist, sondern heute auch mein Langzeitprojekt Write a Book anfängt. Und ich bin heute Abend sehr gespannt, was mich für Personen erwarten, mit was für Ideen sie aufkommen, was für Buchprojekte wir an den Start bringen können. Tatsächlich ist mein Kurs ausgebucht. Ich habe sogar eine Warteliste mittlerweile. Finde ich natürlich ganz, ganz toll, dass so viel Interesse bei den Leuten aufgetaucht ist. Und naja, vielleicht ist da ja auch der eine oder andere bei, der über Natur schreiben möchte. Würde mich auch freuen, in diese Richtung zu gehen. Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, ich bin eigentlich schon am Ende meiner Folge. Wenn ihr weiteres Wissen über unsere Tiere- und Pflanzenwelt haben wollt, dann googelt gerne mal. Wie gesagt, ich kann nur die Website vom WWF ans Herz legen. Spektrum der Wissenschaft hat ganz viele tolle Themen. Wenn ihr über einzelne Tierarten was wissen wollt, könnt ihr da ganz fleißig bei Nabu auch gucken. Guckt euch Tierdokumentationen an. Es gibt ganz viele bei Netflix. Es gibt welche bei YouTube. Bei Dreisat und Arte laufen immer wieder welche. Und ja, geht ein bisschen aktiver durchs Leben, ein bisschen bewusster. Achtet auf eure Umwelt. Ja, In dem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne weitere Woche beziehungsweise ein schönes Wochenende, weil heute schon Donnerstag ist. Genießt die Sonne, wenn ihr welche habt, und den blauen Himmel. Macht vielleicht ein paar Fotos oder macht ein paar Videos. Ja, lasst euch gut gehen. Ich werde die Folge jetzt beenden mit ganz, ganz, ganz süßen Geräuschen von Tieren, die zum Glück noch nicht von der Umwelt bedroht sind und so weiter. Aber die ganz, ganz süß sind. Ich habe nämlich eine Videosequenz, oder eine Audiosequenz gefunden mit Meerschweinchengeräuschen. Ich finde, es gibt ja fast nichts Niedlicheres, als diese Dinger quieken zu hören. Also in dem Sinne, denkt dran, ihr seid nicht alleine. Wir hören uns bei der nächsten Folge und dann berichte ich auch weiter von Write a Book. Also bis dann. Tschüss, tschüss.